Hey, gebt doch mal der Band einen Applaus. Sie, glaube ich, verdient. Hey, sehr gut. Wahnsinn. Ich bin Thaddäus, ja. Ich bin nicht von SpongeBob, sondern tatsächlich eigenständig. Ich stell's mal hier, ich hoffe, es ist okay. Ich bin 28 Jahre alt und seit über einem Jahr auch sogar Papa, ja, von einem süßen kleinen Eli. Ich sag euch, also Kinder haben, Kinder kriegen, vor allen Dingen auch Kinder kriegen, also wie es entsteht, ist eine tolle Sache, hat Gott geschaffen. Und auch Kinder kriegen ist auch eine tolle Sache. Also ich kann euch nur empfehlen, findet einen guten Partner, gute Partnerin und dann habt Spaß miteinander und hoffentlich klappt's und es entstehen Kinder. Ich sag euch, es ist ein Segen, ja, es ist echt ein Segen. Aber darum soll es heute nicht gehen. Sorry für den Ausflug, ja, vielleicht jetzt, also es ist heute nicht Thema Sex oder so. Aber ich finde, das könnte man auch, also ich finde es manchmal merkwürdig, dass es so ein Tabuthema ist. Hat Gott geschafft, ist eine großartige Sache zu seiner Zeit. Und ja, ich bin Thaddäus, 28 Jahre alt. Ich freue mich einfach hier zu sein. Ich freue mich, dass wir heute hier gemeinsam einen richtig schönen Abend erleben werden. Ich wollte früher mal Moderator werden, dann wollte ich Koch werden, mal Mediengestalter für Bild und Ton. Das war ein großes Kuddelmuddel da in meinem Kopf. Am Ende hat der Herr gerufen und ich bin Pastor geworden. Und ich liebe es, Predigten zu machen. Ja, ist eine absolute Leidenschaft. In dieser Predigt, die ich heute für dich vorbereitet habe, steckt Leidenschaft. Ich habe die Erwartung, dass Gott zu dir spricht. Ich weiß nicht, ob du die Erwartung hast. Wäre geil, wenn du sie hättest. Das macht es alles einfacher. Ich habe sie. Ja? Oh, sehr gut. Hier vorne, hier wird's passieren. Hier wird der Herr dir ein Wort schenken. Ja? Und auch euch da hinten. Ja, also das. Ich glaube, Gott hat echt was für dich vorbereitet und er wird in dein Leben sprechen und wird dich ermutigen. Das Predigtthema, ja, habe ich überschrieben mit den Worten: Alles andere als perfekt. Alles andere als perfekt. Und ich weiß nicht, was perfekt für ein irgendwas in dir auslöst. Also in mir löst perfekt viel aus. Perfektionismus löst viel aus. Ich weiß nicht, was du damit verbindest. Vielleicht etwas Negatives, dass du vielleicht auch etwas irgendjemanden oder irgendetwas nicht so richtig gerecht wirst. Ja, ich meine, wir alle leben in Zeiten von Social Media, Filter hier, Filter dort, Maske und was auch immer. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du das Gefühl, du kommst da nicht mit bei Social Media, bist irgendwie der Uncoolste. Herzlich willkommen, ich glaube, ich gehöre auch manchmal dazu. Vielleicht ist es aber auch im Schulhof oder auf dem Uni-Campus oder so, dass du das Gefühl hast, also da gibt's ein paar coole, ein paar perfekte, aber ich bin's nicht. Ja, vielleicht machst du Musik, ja, machst Musik und denkst dir so, oh. Also du hast so innerlich immer diesen Standard, den du erreichen willst, und den erreichst du nicht und es macht dich fertig. Ja, das kann auch sein. Vielleicht hast du innere Vorstellungen davon, wo es mal in deinem Leben hingehen soll. Ja, vielleicht hast du große Träume, große Visionen und du guckst in dein Leben, denkst du so, ey, du bist so ein Fauler. Du kriegst doch nicht mal hin. Du verschwendest deine Zeit mit Instagram, TikTok. Wer ist auf TikTok? Halleluja. Ey, Wahnsinn. TikTok ist ja, also TikTok ist heftig. Also TikTok ist komisch. Da gehst du rein, es geht plötzlich alles los. Ja, das Video geht los, zack, 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 wie ein Sog. Ja, also was ich sagen will: Du hast große Träume, Visionen, alles Mögliche und vielleicht auch mal von Gott irgendwas empfangen oder so. Aber du hast das Gefühl, du verschwendest nur deine Zeit mit dem Handy und du fühlst dich alles andere als perfekt. Ja, ich kann davon persönlich auch eine Story erzählen, Freunde. Ich bin mit drei Brüdern aufgewachsen, eigentlich echt großartig. Es gibt bloß ein Problem: Ich bin der Vierte gewesen, der Jüngste. Und ich weiß nicht, ob du Geschwister hast. Ich weiß nicht, ob du der Älteste oder die Jüngste oder die Älteste oder der Älteste warst. Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle, wenn man der Jüngste ist, dann prägt es einen. Ja. Das prägt einen richtig. Und ich möchte mal ehrlich zu euch sein, bis heute bin ich am struggeln damit, dass ich irgendwie, wenn ich mich selbst reflektiere, ja, ich mache jetzt mal was sehr Komisches, aber angenommen, ich gucke mich mal selbst an. Also ich stehe hier, ja, und ich gucke mich mal von außen an Und da reflektiere ich mal. Ich habe das Gefühl, ich bin mal in meinem Leben so unterwegs und ich bin schon jemand, der irgendwie versucht immer, allen es zu beweisen. Ja? Und ich habe mir dann irgendwann mal die Frage gestellt, woher kommt das eigentlich, dass ich versuche, allen es zu beweisen? Irgendwann habe ich gemerkt, ich sehe vielleicht auch ein Stück weit meine älteren Brüder in anderen Menschen und versuche irgendwie aus dieser kleinsten Rolle rauszukommen und versuche, andere zu beeindrucken. Ist eine tricky Sache, ja. Auch zum Beispiel so eine Predigt machen, ist eine tricky Sache, weil ich das Gefühl habe, vielleicht muss ich ja mit meiner Predigt irgendwelchen Menschen irgendwas beweisen, muss irgendwie perfekt sein. Und dieses Thema perfekt, das ist ein großes Ding und ich glaube, dass es irgendwo auch dich beschäftigt und genau darum soll es heute gehen. Auch darum, wie wir vor Gott kommen. Manchmal ist das Problem, dass wir meinen, wir müssen perfekt sein, wenn wir zu Gott kommen, ist ein ganz großes Problem. Und ich glaube, dass Gott heute zu dir sprechen möchte und damit aufräumen möchte. Und ich möchte mit dir dazu, zu diesem Thema, eine Bibelstelle angucken. Und normalerweise, wenn man irgendwo Gastsprecher ist oder sowas, dann überlegt man ja, ne? Man muss das Publikum gewinnen, ja? Also das darf nicht einschlafen, sondern man muss gewinnen. Deshalb sucht man sich immer Bibelstellen, die besonders spannend sind, okay? Ja, versteht ihr das? Ich habe heute was mitgebracht. Was würdest du sagen, ist die langweiligste Bibelstelle im Neuen Testament? Habt ihr mal Bibel gelesen? Was ist das Langweiligste? Hat jemand was? Lest ihr keine Bibel? Stille. Also wenn man anfängt in Matthäus, wie fängt Matthäus an? Gibt's da was? Da gibt's einen Stammbaum, okay? Ein Geschlechtsregister. Und ich sag euch, das ist einer der langweiligsten Dinge, die es wahrscheinlich gibt in der Bibel. Und es ist interessant, dass es am Anfang steht, weißt du, normalerweise, wenn du ein Buch schreibst, am Anfang immer der erste Satz so, oder die erste Story, richtig catchy, das muss richtig reingehen. Irgendwie, die Bibel funktioniert an anderen Schemen, die haut am Anfang erstmal, erste Kapitel, Neues Testament, so das Langweiligste, was so geht, ja. Wenn du das überstanden hast, es wird nur noch besser, ja. Aber ich habe mir die Herausforderung, ich werde heute über diesen Text predigen. Halleluja. Freut ihr euch? Das Stammregister von Jesus, Geschlechtsregister, so richtig so ein paar Namen. Ich habe ja über Kinder bekommen gesprochen und so. Da hast du richtig kreative Namen heute, die du mitnehmen kannst. Wir werden heute reinstarten in das Stammbaum von Jesus. Und wie gesagt, das erste Kapitel im Neuen Testament, Matthäus 1, Vers 1. Und wenn du dir denkst, Junge, liest der jetzt echt das Geschlechtsregister vor? Sag ich dir, jo. Das werde ich jetzt machen. Nicht alles, ja. Also wir werden uns vorkämpfen bis David und dann ein bisschen springen. Aber ich lese tatsächlich jetzt ein paar Namen vor. Ja, ja. Come on. Preach it. Ja, also Vers 1. Dies ist ein Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus. Halleluja, den kennen wir ja. Das ist immer die richtige Antwort, schon im Kindergottesdienst gewesen. Ein Nachkommen des Königs David und Abrahams. Das kennen wir auch. Haben wir auch all die ganzen Geschichten gehört. Jetzt wird's langsam ein bisschen schwieriger. Abraham war der Vater von Isaak. Ja, Isaak war der Vater von Jakob. Jakob war der Vater von Juda und seinen Brüdern. Ist ja schön, dass die auch erwähnt werden. Juda war der Vater von Peres. Peres war der jetzt wollte ich gerade so vorlesen, wie ich dachte, es geht weiter, aber es ist doch anders. Juda war der Vater von Peres und Serach. Ihre Mutter war Tamar. Peres war der Vater von Hesron. Hesron war der Vater von Ram. Ram war der Vater von Aminadab. Aminadab, das ist zum Beispiel auch ein schöner Name. Ja? Aminadab. Aminadab. Nee, meiner heißt tatsächlich nicht so. Da hatte ich die Predigt noch nicht vorbereitet. Aminadab war der Vater von Hashon. Hashon war der Vater von Salmon. Ja, nicht zu verwechseln mit Salomo. Salmon. Salmon war der Vater von Boas. Du denkst dir bestimmt, wie lange geht das noch? Ja, ist eigentlich noch alle wach hier? Ja, sehr gut. Sind alle wach? Ihr seid noch alle am Start. Salmon war der Vater von Boas und seine Mutter war Rahab. Boas war der Vater von Obed, vielleicht leitet sich das davon ab, Obacht, ja, wer weiß. Obed war der Vater von Isai und Isai war der Vater von König David. Oh, da macht's Klick bei manchen, König David, den kennen wir. David war der Vater von König Salomo, seine Mutter war die Frau von Uriah. Salomo war der Vater von Rehabiam und Rehabiam war der Vater von Abia. Abia war der Vater von Asa. Und dann, ich würde mal sagen, ihr habt super durchgehalten. Wir springen jetzt mal von Vers 8 bis, also geht es noch wirklich ganz schön weiter, seht ihr auch in den Folien. Und jetzt in Vers 16, da landen wir wieder ein bisschen beim Bekannten. Jakob war der Vater von Josef, dem Ehemann Marias. Maria war die Mutter von Jesus, der Christus genannt wird. Von Abraham bis König David sind es insgesamt 14 Generationen, von David bis zum babylonischen Exil wiederum 14 und noch einmal 14 Generationen nach dem babylonischen Exil. Halleluja, bis zu Christus. Das ist echt ein ziemlich langes Ding. Ihr habt durchgehalten. Jetzt fragt man sich natürlich, was hat dieser Stammbaum uns heute zu sagen? Ja? Ich würde jetzt gerne halt einfach in die einzelnen Bedeutungen, den Namen mal reingehen und gucken, was sie bedeuten. Nein, Spaß. Also es ist spannend. Ich glaube, dass dieser Stammbaum richtig etwas uns zu sagen hat und dir persönlich Ermutigung geben kann. Und wir werden da mal reinspringen. Und zwar, Vers 1. Dies ist ein Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus. Von Jesus Christus. Am Anfang, ich dachte früher immer, Jesus Christus ist Vorname und Nachname. Hast du es eigentlich auch gedacht? Also wenn du jetzt bei Prime irgendwas bestellst, Amazon oder so, Jesus Christus, die Adresse, Jesus Vorname, Nachname Christus. Ist aber tatsächlich nicht so. Ja, ich weiß gar nicht, was der Nachname von Jesus war, aber Christus ist auf alle Fälle nicht der Nachname. Jesus ist natürlich sein Vorname und Jesus bedeutet altgriechisch Retter, Erlöser, Heilbringer. Und Christus ist ein Titel. Ja, es ist so wie Sokowski, der ist Pastor geworden heute. Ja, Christus ist in dem Sinne ein Titel. Bedeutet in dem Sinne der Gesalbte. Im Hebräischen sagt man auch Messias. Ja, das ist beides das Gleiche, bloß andere Sprache. Jesus Christus ist in dem Sinne der Gesalbte, der König. Und er ist Nachkomme, da geht's weiter, ein Nachkomme des König Davids und Abraham. König David ist deshalb so besonders, weil der König David, das war einer der krassesten Typen, also der war wirklich der wichtigste König in der Geschichte und war politisch einfach unglaublich erfolgreich und all. Also das war der König im Volk Israel. Und Abraham war in dem Sinne der Vater von allen, ja, das war so Vater der Verheißung genannt, der war ganz am Anfang. Und warum erzähle ich das? Und zwar folgendes, es war wichtig, ja, dass Jesus in dem Sinne in dieser Linie stammt. Jesus war der Retter, der Messias, also der in dem Sinne der Gesalbte, der König. Es war ein echter Jude, weil er aus der Linie von Abraham kam. Das ist sozusagen wichtig. Und dann war er auch König, weil er aus der Linie von David auch kam. Ja, so. Und wenn man sich jetzt mal Folgendes vor Augen führt, dann wird es sehr, sehr spannend, wenn wir uns den Stammbaum genauer angucken. Und zwar in der Antike sollte ein König, also zum Beispiel Jesus, von möglichst perfekter Abstammung sein. Ja? Ein König von perfekter Abstammung. Das heißt, man hat im Stammbaum, im Geschlechtsregister, hat man ein bisschen aufgeräumt. Ja, da hat man in dem Sinne geguckt, keine komischen Geschichten, ja, keine komischen Sachen, ja, keine komischen Frauengeschichten, keine Sachen, wo irgendwie deutlich wird, irgendwie, dass derjenige nicht von jüdischer Abstammung ist. Es wurden grundsätzlich auch nur Männer angegeben. Das hat wahrscheinlich auch einen kulturellen Aspekt. Kritische Dinge wurden vertuscht, rausgenommen. Und es war das Ziel, dass dieser König eine perfekte Abstammung hat, okay? Das heißt, man hat da, kennst du das, wenn du, also es gibt auch heute immer noch, gibt's, weiß nicht, Korruption, andere Dinge oder so. Also man hat einfach aufgeräumt in diesem Stammbaum, dass da richtig gut funktioniert und richtig gut ist, weil das hat dem König die Rechtfertigung gegeben, ich bin König, ich komme aus einer ganz sauberen Linie und heute bin ich König. So, wenn du jetzt diesen Stammbaum dir mal ein bisschen näher von Jesus anguckst, dann merkst du, da stolperst du über Geschichten, wo du sagst, interessant. Ja, und da wollen wir jetzt mal ein bisschen näher rangucken. In Vers 3 heißt es, Juda war der Vater von Peres und Serach, ihre Mutter war Tamar. Erstmal die Frage, es war nicht üblich, dass eine Frau in einem Stammbaum steht. Und dann, Ihre Mama war Tamar. Tamar, ich weiß nicht, ob du die Geschichte von Tamar kennst. Die steht in 1. Mose 38. Als ich mal die Bibel durchgelesen habe, habe ich mir zu jedem Kapitel ein paar Notizen gemacht. Und ich habe mir jetzt aufgeschrieben, bei diesem Kapitel habe ich einfach nur geschrieben, schwieriges Kapitel. Freunde, das ist wirklich richtig crazy. Ja, Tamar ist eine Frau, die enorm ungerecht behandelt wird. Also wird sehr, sehr ungerecht behandelt. Und in einer absoluten Notsituation, würde ich mal sagen. Also das kannst du dir nachlesen, 1. Mose 38. In einer absoluten Notsituation schläft sie mit ihrem Schwiegervater und wird schwanger. Und das ist die Story. Und da gibt es so manche Szenen, die will ich hier gar nicht aussprechen. Es ist so krass schief, also so krass schräg, wo du sagst, Junge, Junge, Junge. Und das steht in der Bibel. Alles, also wirklich alles andere als perfekt, die Geschichte von Tamar, schwierig. Wir gehen mal weiter. Zweite Sache, Vers 5. Salmon war der Vater von Boas, seine Mutter war Rahab. Kannst du nachlesen in Josua 2. Rahab, wisst ihr, wer Rahab war? Rahab war eine Prostituierte, die in Jericho gelebt hat. Nicht in dem Jericho, wo das Volk Israel denn schon lebte, sondern noch davor, bevor in dem das Volk Israel Jericho eingenommen hat. Rahab hat gewohnt in Jericho, war eine Prostituierte und hatte gar keinen jüdischen Background. Überhaupt nicht, ja. Aber hat tatsächlich zwei Kundschaftern von Volk Israel das Leben gerettet. Aber es war eine Prostituierte mit keinem jüdischen Background. Also an diesem Punkt auch, also für so einen jüdischen König wie Jesus, schwierig, schwierig. Die dritte Sache, Ruth, ja, geht weiter in dem Stammbaum. Boas war der Vater von Obed, seine Mutter war Ruth, Obed war der Vater von Isai. Ach nee, das war jetzt zu viel des Guten. Erstmal nur, Boas war der Vater von Obed, seine Mutter war Ruth, Obed war der Vater von Isai. Es gibt ein ganzes Buch, Ruth, ja, weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast im Alten Testament, ist eigentlich eine total tolle Person, die ist treu, die ist fürsorglich, die ist gehorsam, aber das Problem auch hier, sie ist gar nicht Jüdin, sondern sie ist Moabiterin, ist ein sozusagen anderes Völkchen im Alten Testament und sie hat sozusagen ursprünglich gar nicht an den Gott Israel geglaubt. Fragt man sich auch, oh, schwierig hier in diesem Stammbaum, was da so alles drin ist, wenn das wirklich perfekt sein soll für so einen König, der in dem Sinne da ganz groß rauskommen soll. In Vers 6 geht es weiter, Isai war der Vater von König David. David war der Vater von König Salomo, seine Mutter war die Frau von Uriah. Wenn du das mal hier liest, merkst du schon, da ist irgendwie Kuddelmuddel drin. David war der Vater von König Salomo. Seine Mutter war die Frau von Uriah. Also hier merkst du, ist irgendwas schiefgelaufen. Irgendwie Kuddelmuddel. Weil eigentlich Bathseba war mit Uriah verheiratet. Und es gibt eine Story dazu, die ist echt heftig. Also das musst du dir mal wirklich vorstellen. Folgendes passiert. Und zwar Uriah, also der Mann von der Bathseba, ist im Krieg. Okay? Ist an der Front, richtig am Fighten, alles Mögliche. König David, der den Krieg beauftragt hat, ist zu Hause, guckt sich eine Netflix-Serie an oder was auch immer. Also er ist auf alle Fälle am Chillen, während die anderen draußen fighten. Dann passiert Folgendes. Er geht auf seinen Dachbalkon, trinkt wahrscheinlich einen Kaffee oder was auch immer, macht eine kurze Pause so, von was auch immer er gemacht hat. Und dann sieht er so über die Dächer und sieht da hinten Bathseba, ja? Die nimmt irgendwie, glaube ich, gerade ein Bad auf der Dachterrasse. Ja, also eine Situation für David, die ihn irgendwie ein bisschen in Verlegenheit bringt. Weil er ja der König ist, der Babo, ist in dem Sinne die Sache folgende. Er sagt, Bathseba, komm mal rüber. Ja, ihr könnt euch jetzt vorstellen, was passiert. Das artet ein wenig aus und Bathseba wird schwanger. Jetzt hat der König David natürlich ein Problem. König David, wie gesagt, der tolle König, von dem wir immer alle gehört haben aus der Kinderstunde, hat ein Problem. Jetzt hat er eine Frau geschwängert, die ja eigentlich einen anderen Mann hat. Was macht er? Könnte natürlich beten, um Vergebung bitten und sagen, oh, ich habe missgebaut. Macht er nicht. Er macht Folgendes. Er kontaktiert seinen besten Freund beziehungsweise seinen Befehlshaber von der Armee, ja, im Krieg, und sagt, ruft er, metaphorisch jetzt gesagt, gab es natürlich nicht Telefon, aber sag mal so, er ruft an, sagt, hier, mein Freund, bei dir ist doch Uriah, ja, der kämpft doch bei dir, mach mal Folgendes, schick den mal an die vorderste Front, also Kanonenfutter, vorderste Front, schick den mal hin, damit die Chance relativ hoch ist, dass er stirbt. Legt er auf, wird gemacht und Uriah stirbt und er nimmt Bathseba zur Frau. Schweinerei. Da denkt man sich so, was ist da los? Also das steht in der Bibel. Und du denkst dich so, König David begann Ehebruch und nicht nur das, er räumt einfach nachträglich auf und beseitigt ihn und zettelt noch einen Mord an. Und wenn du dir die ganzen Geschichten anguckst, Tamar, ja, eine Geschichte voller Sünde, Vernachlässigung, sexueller Unmoral, Rahab, die Geschichte einer Prostituierten, Ruth, eine Nichtjüdin, die ursprünglich nicht an Gott glaubte, Bathseba, eine Geschichte von Ehebruch und Mord. Das ist alles andere als perfekt. Und hier stehen Frauennamen dran, aber ich muss mal sagen, die Probleme, das sind eigentlich die Männer, die dahinter stehen ganz oft, ja. Und du merkst aber, das ist eine Geschichte, die alles andere als perfekt ist. Und warum erzähle ich das jetzt? Warum erzähle ich das? Es geht jetzt nicht darum, dass du einfach ein Wissen darüber hast, was der Stammbaum alles mit sich bringt. Aber normalerweise ist es ja so, dass in dem Stammbaum aufgeräumt wird. Normalerweise ist es doch so, dass es alle Unebenheiten glatt gemacht werden, dass Jesus einen perfekten Stammbaum hat. Und er ist der König, der Messias, der Retter. Und er, wie es in der Antike üblich war, räumt man auf. Und ich habe mir die Frage gestellt, hey, jetzt sind da so viele Storys drin, wo man sich fragt, was ist denn da eigentlich los? Dass ich zu dem Schluss gekommen ist, kann es nicht sein, dass hinter diesem Stammbaum, hinter diesen ganzen Storys, eine Botschaft steckt? Kann es nicht sein, dass vielleicht dieser Stammbaum uns etwas über Jesus sagen möchte? In Johannes 3, Vers 17 heißt es, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, also hat ihn nicht zum König gemacht, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Und der Stammbaum, der ist alles andere als perfekt. Der ist alles andere als perfekt. Und wir denken eigentlich, wir müssten auch perfekt sein, um vor Gott zu kommen. Und wir entwickeln so eine gewisse Scham. Ja, wenn wir vor Gott kommen, weil wir sind nicht perfekt, wir entwickeln eine gewisse Scham und kommen nicht zu Gott, weil wir Angst davor haben. Aber ich möchte dir mal was zusprechen, und zwar, wenn Jesus wirklich ein Retter ist, dann braucht er Sünde nicht zu verstecken. Er braucht Sünde nicht zu verstecken, weil er sie vergibt. Und ich glaube, weißt du, da entpuppt sich eine richtig tiefe Wahrheit. Weißt du, warum die das nicht rausgefuscht haben im Stammbaum? Weil Gott diese Sünde aushält. Weil es alles andere als perfekt ist und genau das die Botschaft ist. Und Freunde, ich möchte mal ganz ehrlich zu dir sein. Ist es nicht so, dass wir manchmal das Gefühl haben, wir müssten perfekt sein, um zu Gott zu kommen? Wir fühlen uns zu schlecht, um zu Gott zu kommen. Und das ist eigentlich das Paradoxeste, was passieren kann. Es ist so, als wenn du sagst, deine Hände sind zu schmutzig für die Seife. Es ergibt gar keinen Sinn. Aber es ist das, was wir tun. Wir laufen zu Gott. Vielleicht stehst du hier im Lobpreis. Weißt du, vielleicht hast du ein Problem. Und du fühlst dich schlecht, zu Gott zu kommen. Ja, vielleicht hast du schon ganz oft gehört, Gott liebt dich, hat dich wunderbar gemacht und all dem Ganzen. Aber wenn du vorm Spiegel stehst, hast du unglaubliche Selbstzweifel. Und du fühlst dich schlecht. Hörst du immer was von Liebe und von all dem Gott, ja, super, und surfst auf Seiten rum, wo du einfach sagst, na, ist eigentlich nicht so gut, also christlich ist es wahrscheinlich nicht. Und fühlt sich schlecht, zu Gott zu kommen. Weil du da nicht rauskommst. Und ich erzähle es nicht so jetzt einfach, ich kenne das zum Beispiel selbst auch. Ich habe auch meine Geschichte zum Beispiel mit Pornografie und anderen Dingen. Und ich habe mich immer so schlecht gefühlt, zu Gott zu kommen. Dabei ergibt das gar keinen Sinn. Ich fühle mich mit dreckigen Händen zu schlecht für die Seife. Das ergibt einfach keinen Sinn. Vielleicht sitzt du hier und du hast echte Probleme, zum Beispiel das mit deinem Essen zu kontrollieren, ja, dass du vielleicht viel zu viel isst, dass du dich schlecht fühlst, vielleicht, dass du nichts essen kannst und dich dabei schlecht fühlst, dass du sagst, das kann doch nicht normal sein. Und du dich nicht traust, mit anderen Menschen darüber zu reden und zu Gott zu kommen, schon gar nicht, weil ich bin ja zu schlecht, um zu Gott zu kommen. Vielleicht hast du irgendwelche Süchte, Abhängigkeiten in deinem Leben. Ich glaube, wir haben mehr davon, als wir eigentlich denken. Und wir fühlen uns zu schlecht. Und dieser Stammbaum ist für mich aber so eine krasse Botschaft, dass wir da grundsätzlich etwas missverstanden haben. Weißt du, Jesus ist der König, er ist der Retter und all das, ja? Und er hätte eigentlich diesen perfekten Stammbaum, wie alle anderen Könige in der Antike auch haben sollen. Aber er streicht diese komischen Geschichten nicht raus. Warum? Weil er sie nicht verstecken braucht. Weil er sie vergibt. Und so ist es auch bei dir. Weißt du, das verstehe ich nicht hier. Wir sind manchmal als Christen die Größten unter den Teppichkehrer. Wirklich. Ich sag dir, das ist so, so crazy. Eigentlich wir haben doch den größten Vergeber und dabei sind wir hier im Gottesdienst. Ja, alles cool, alles cool, alles cool und trauen uns nicht über unsere Probleme zu reden. Dabei ist doch Gott derjenige, der den Teppich bei Gott ist gar kein Teppich da. Da gibt es die Möglichkeit gar nicht, weil Gott deine Schuld, deine Sünde, all das, was du falsch, der hält es aus. Der hält das aus. Und Matthäus, weißt du, Matthäus hat das Evangelium nur schon mal wieder sauber machen. Ja, Entschuldigung, jetzt, ja. Mann. Matthäus hat dieses Evangelium geschrieben. Matthäus, wisst ihr, wer Matthäus war? Matthäus war ein Zolleinnehmer. Ja, ein Zolleinnehmer war komplett verrufen in der Gesellschaft und war selbst jemand, der so ein bisschen eine komische Story hatte. Und er schreibt natürlich diesen Stammbaum auf und lässt es nicht raus, einfach weil er selbst verstanden hat, hey, also dann kann ich mich selbst auch rauslassen. Gerade wir, glaube ich, sollten es nicht unter den Teppich kehren. Und es ist alles andere als perfekt. Aber genau darum geht es eben, dass Jesus das aushält. Wir sind doch bedingungslos angenommen. Und ich hab dir von meiner persönlichen Story einfach erzählt. Weißt du, ich habe so auch hier und da, ich habe auch meine Struggle-Herausforderungen. Aber ein Ding, wie gesagt, was mich persönlich immer herausfordert und was eigentlich predige ich zu mir selbst, ja, weil ich persönlich schon immer wieder merke, dieses mit Perfektion und das allen recht machen und so, das ist voll mein Ding. Ja, ich hab das Gefühl, ich bin auf dem Weg und ich bloß nicht irgendwie versagen, ja, immer volle Leistung, es anderen beweisen wollen. Vielleicht hängt es zusammen damit, dass ich jüngster von vier Söhnen bin, kann sein. Aber es ist auf alle Fälle ein Thema, was mich beschäftigt und ich ganz oft in meinem Leben die Angst hatte, gerade wenn ich etwas Blödes gemacht habe, gerade dann hatte ich die Angst, zu Gott zu kommen. Und diese Bibelstelle und diese Botschaft, die soll damit heute aufräumen. Wenn du heute hier stehst und du fühlst dich zu schlecht, um zu Gott zu kommen, dann möchte ich dir eins sagen, dann komm heute zu Gott. Gerade jetzt, es gibt keinen besseren Moment für die Seife als mit dreckigen Händen. Es gibt keinen besseren Moment. Ja, du kannst ja natürlich auch mit sauberen Händen die Seife, das ist auch schön, das sollte man in Corona-Zeiten, hat man auch immer gemacht. Aber gerade dann, dann ist es anders. Wenn du gar keine Angst mehr von dieser Schuld hast und den Teppich, dann musst du gar nicht mehr drunter gehen, dann kannst du viel, viel offener einfach Schwäche zeigen. So oft denken wir, Stärke ist die Abwesenheit von Schwäche. Ich glaube überhaupt nicht. Ich glaube, Stärke ist das Zeigen von Schwäche. Zu sagen, yo, ich stehe hier und ich bin nicht perfekt. Aber ich habe einen Retter, der perfekt ist und der mich angenommen hat. Und das ist die Botschaft. Lass uns da gemeinsam darauf reagieren. Die Band kann nach vorne kommen. Lass uns einfach das für uns persönlich annehmen. Lass uns vielleicht ganz kurz am Beamer nochmal das zeigen, die ganzen unterschiedlichen Personen, die wir im Stammbaum hatten. Tama, Rahab, Ruth, Bathseba. Vielleicht steht auch deine Geschichte da, die auch irgendwie nicht so glorreich ist. Weißt du, Gott, der so perfekt ist, der alles hat und der in jeglicher Weise sündfrei ist, er ist derjenige, der seinen hohen Thron da verlässt und auf diese Erde kommt und am Kreuz als Verbrecher stirbt. Warum tut er das? Um dir in Augenhöhe zu begegnen und zu sagen, ich bin für deine Schuld gestorben. Das, was du da eigentlich verdienst in deinem Leben, das habe ich am Kreuz getragen. Die Sünde und all das nennt die Bibel wirklich Zielverfehlung. Und die Bibel geht sogar weiter und sagt, diese Sünde, die du in deinem Leben hast, ist die trägt zur Konsequenz ein Tod, eine ewige Trennung von Gott. Und jetzt Ostern, Jesus stirbt am Kreuz, tot. Ich hoffe, es macht Klick in deinem Kopf. Er stirbt deinen Tod. Und er stirbt am Kreuz für dich, um dir Vergebung zu schenken. Das ist vor allem mal vorbei mit dem Teppichkern, theoretisch. Du darfst, so wie du bist, vor ihn kommen. Das ist seine Gnade. Und ich möchte dich einladen, diese Gnade anzunehmen. Lass uns vielleicht gemeinsam einfach mal aufstehen. Und ich möchte, jetzt mal in aller Klarheit, ich glaube, weißt, vielleicht sitzt du hier und du hast mit Gott nichts am Hut, noch nicht, denn es ist großartig, großartig. Wahrscheinlich die meisten, die hier sind, die haben wahrscheinlich schon mit Gott eine Geschichte und ich möchte dich einladen, dennoch einfach hier auf diese Predigt, wenn sie dir die angesprochen hat, zu reagieren. Und es geht jetzt nicht um einen neuen Aufruf. Ich bin überhaupt kein Freund davon, dass man immer wieder einen Aufruf macht und immer sich neu für Jesus entscheidet. Du gehst Schritte auf deiner Reise, ja? Und ich hoffe, dass das heute vielleicht ein neuer Schritt, ein weiterer Schritt sein kann. Deshalb, wenn du jetzt auf diese Predigt reagierst, ja, dann tust du es nicht, vielleicht nicht, wenn du mit Jesus schon länger unterwegs bist, um eine neue Entscheidung zu treffen, sondern du sagst dir, ja, das hat mich angesprochen, ich möchte das für mich persönlich annehmen. Und wenn du hier bist und mit Gott noch gar nichts am Hut hast, hey, dann lädt er dich ein zu sagen, komm zu mir, ich vergib dir all das, was du in deinem Leben getan hast und ich möchte eine Beziehung mit dir aufbauen. Ich werde jetzt gleich ein Gebet aus meinem Herzen sprechen und wenn du möchtest, kannst du das einfach für dich zu deinem Gebet machen und einfach sagen, ja, genau, ich möchte zu dir kommen. Jesus, ich stehe heute vor dir und ich glaube, dass ich manchmal etwas missverstanden habe. Ich habe mich oft zu schlecht gefühlt für dich, gerade dann, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe. Und ich habe es irgendwie nicht richtig verstanden oder irgendwie fällt es mir schwer, es zu verstehen. Bitte. Hilf mir zu verstehen, dass ich zu dir kommen kann, wie ich bin. Und ich möchte das jetzt tun. Ich möchte das jetzt tun, Jesus. Bitte hilf mir gerade, deine Annahme zu spüren. In diesem Moment vergisst Gott all das, was du gerade falsch gemacht hast. Stell dir mal vor, all das, was du gerade in deinem Kopf hast, was in deinem Leben schief, er vergisst es gerade. Ich sehe dich einfach nur als mein Kind. Ich muss nichts zudecken, ich muss nichts verstecken. Das ist deine Geschichte. Und ich nehme sie an. Ich bin ein Retter. Ich bin kein Verurteiler, ich bin ein Retter. Jesus, hilf mir, das zu verstehen. Hilf mir zu verstehen, dass ich vor dir sein kann, wie ich bin. Vergib mir all meine Schuld. Mach mich zu einer starken Frau. Mach mich zu einer starken Mann. Einer starken Frau, einem starken Mann, der nicht Schwäche nicht zulässt, sondern gerade Schwäche zeigt, weil er weiß, dass er in dieser Schwäche angenommen ist.